Einen schönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Und ich habe ein Thema mitgebracht, wozu ich kurz was erklären möchte, denn eigentlich ist das ein längeres Thema, mit dem ich heute nicht fertig werde. Und deswegen mache ich da eine Predigtreihe draus. Es geht so um die Überschrift Nachfolge und Veränderung. Das ist eine Predigtreihe, die ich jetzt in den nächsten Sonntagen, wenn ich dran bin, einfach mal so mit reinbringen werde. Da hängen mehrere Themen dran. Und ich habe mir da mal so ein paar Gedanken gemacht und darüber nachgedacht, ja, was da so dranhängt. Denn heute geht es um das Thema Nachfolge bedeutet Veränderung. Nachfolge bedeutet Veränderung. Und mir ist so aufgefallen, dass es seit Beginn der Kirchengeschichte, seit es Gemeinde gibt, ja, gibt es diese Spannung zwischen einem religiösen Christentum auf der einen Seite und wirklicher Nachfolge. Dass ich das so gegeneinander setze, damit versteht ihr, dass religiöses Christentum dann was anderes meint als wirkliche Nachfolge. Man kann so ein Christsein auch pflegen, was vielleicht auf dem Weg irgendwann zu einer Form wird. Ja, man fängt vielleicht gut an, aber es kann zu einer Form werden, ja, oder zu einer Gewohnheit oder wie auch immer. Und das möchte ich mal bewusst gegeneinander stellen. Und das finden wir schon in der Bibel. Paulus spricht an der Stelle auch von fleischlichem Christsein. Und die Frage ist, wie kommt es dazu, dass wir Menschen stecken bleiben in den Kinderschuhen des Glaubens und sich unser geistliches Leben nicht weiterentwickelt? Oder noch interessanter ist eigentlich die Frage, was können wir daran ändern? Ich glaube, dass wir alle als Menschen, als Christen in dieser Gefahr stehen. Auf der anderen Seite, und das kennen wahrscheinlich auch viele von euch, wünscht man sich oder wünschen sich viele irgendwo Veränderungen in ihrem Leben. Aber es will manchmal nicht so recht passieren. Ja? Dann stellt sich die Frage, macht Gott uns was vor? Machen wir uns was vor? Und was können wir damit machen? Ich möchte jetzt in dieser Reihe einen Weg aufzeigen, wie wir da weiterkommen können. Ja, ich gebe jetzt keine Erfolgs- und Heilsversprechen. Das Einzige, worauf ich mich beziehen kann, ist das, was Gott in seiner Bibel gesagt hat. Aber ich möchte da mal einen Weg aufzeigen, den ich meine, da auch zu entdecken, damit wir da weiterkommen können, und möchte dabei diese Punkte betonen. Nachfolge bedeutet Veränderung, also es ist wie eine Formel, Nachfolge gleich Veränderung. Darüber möchte ich heute sprechen. Nachfolge und Veränderung braucht Vision. Das ist das zweite Thema. Nachfolge braucht einen absichtsvollen Plan. Das passiert nicht zufällig oder einfach so. Nachfolge braucht die richtigen Werkzeuge, in Anführungsstrichen gesetzt. Nachfolge braucht letzten Endes, oder Nachfolge und Veränderung braucht Gottes Kraft. Alle diese Dinge gehören eigentlich zusammen. Ja, das sind wie die 5 Seiten eines 6-seitigen Würfels. Den einen lassen wir irgendwie frei. Ja. Und da soll es in den nächsten Wochen bei mir drum gehen. Und für das Thema heute möchte ich noch diesen Gedanken vorausschicken, dass Gott uns ja berufen hat. An irgendeiner Stelle in unserem Leben hat Gott uns erwischt oder wir ihn oder wir haben uns gegenseitig getroffen. Und da kam etwas in unser Leben hinein und wir haben gespürt, da ist etwas, was ganz wichtig ist für mich, für dich, für uns, nämlich, dass wir eine Berufung haben. Und die Berufung steht aus im Wesentlichen 2 Teilen. Die eine Berufung ist, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und die zweite Berufung ist, dass wir eine Aufgabe in dieser Welt haben, die Gott uns gegeben hat und die wir erfüllen sollen. Diese 2 Sachen machen unsere Grundberufung als Christen aus. Jesus ähnlicher zu werden, wir sind seine Kinder. Ja, da hängt noch vieles andere mit dran. Ich habe das jetzt mal ein bisschen zugespitzt. Und die Frage ist, wie kommen wir dieser Berufung auch immer näher, wie können wir darin leben? Ja, und das ist halt eine Frage der Nachfolge. Und an der Stelle ist es so, dass Nachfolge Veränderung bedeutet. 3 Punkte dazu. Also, Punkt 1, das Wesen der Nachfolge ist Veränderung, / Umkehr, wie die Bibel auch dazu sagt. Ja, das Wort Umkehr finden wir da in der Bibel. Und ich musste so dran denken, als ich Teenie war. Als Teenie ist man so dabei, sich zu orientieren, zu gucken, wie will man sein, wer ist man, wie viele ist man. Und die Frage stellt sich wirklich in unserer heutigen Zeit. Ja? Werdet ihr gleich merken. Und ich habe kam irgendwie auf die Beatles. Ich glaube, irgendwann um den Dreh wurde John Lennon auch erschossen. Dann habe ich mich mit den Beatles beschäftigt. Und ich bin absoluter Beatle-Fan gewesen früher. Und in der Band, in der ich damals gespielt habe, 12 bis 15 Jahre, haben wir uns eigentlich auch gegenseitig so die Namen von den Beatles gegeben. Ja, wir haben auch viele Beatles-Lieder gespielt. Und ich war John Lennon. Wer hat da gerade so geantwortet, als wenn das selbstverständlich wäre? Genau, also das war mein Hero. Und das war auch wirklich so. Das war nicht nur irgendwie, das war mal so ein bisschen, dass uns da so zugeschrieben haben, sondern ich fand den faszinierend und habe versucht, in meinem Leben das irgendwie umzusetzen. Bis dahin, dass ich eigentlich auch eine Nickelbrille haben wollte, als ich eigentlich keine Brille mehr brauchte. Ich habe mal eine Brille gehabt mit 12, 13 und später wollte ich dann so eine schöne Nickelbrille haben und so war nix. Wollte mir keiner geben. Ist auch gut so. Ich habe mein Leben also danach ausgerichtet, nach diesem Typ, das, was ich da gelesen habe und wollte auch ein bisschen genauso crazy sein wie der. Da ging es nicht nur um Aussehen, sondern es ging auch echt um die Lebenseinstellung, die dahinter stand. Das war so meine Nachfolge im Alter von 12 bis 15 Jahren ungefähr. Danach hatte ich da keinen Bock mehr drauf. Es gibt andere Sachen, denen man nachfolgen kann. Ja, manche folgen ihrem Chef nach, was bis zum gewissen Punkt auch ganz okay ist, aber man kann es auch übertreiben. Ja, einfach weil man irgendwie Karriere machen will und dann sich in irgendeiner Schleimspur befindet, aus der man vielleicht nicht mehr rauskommt. Das ist natürlich dann nicht hilfreich, aber auch das ist eine Art von Nachfolge. Ja, man hat ein klares Ziel dahinter, man folgt einem Menschen nach, in der Hoffnung, dass man da auch einen Gewinn draus zieht. Auch wenn es manchmal nur rein äußerlich ist. Letzten Endes hat jeder von uns in sich irgendein Ideal, eine Traumvorstellung und das muss noch nicht mal christlich sein. Und viele haben sogar mehrere. Ja? Man wünscht sich irgendwie, und das sind so Ideale, gute Beziehungen, genügend Geld, sicheren Arbeitsplatz, positive sexuelle Erfahrungen, ein paar nette Freunde. So, das macht so den Querschnitt der Bevölkerung wahrscheinlich aus, was man sich auf irgendeine Art und Weise wünscht. Wie die Leute sich das wünschen, steht da jetzt nicht drin, ist auch sehr vielfältig. Und manchmal ist es sogar so, dass Menschen ihre Ideale auf unterschiedliche Lebensbereiche einteilen. Ich finde es immer ganz spannend, wenn ich morgens in der Bank einen Banker sehe, der mich da bedient in Schlips und Kragen und weißes Hemd und so weiter. Und nach der Arbeit sehe ich den dann irgendwann als Grufti durch die Gegend rennen. Das finde ich sehr spannend. Kommt nicht selten vor. So, das heißt, man kann unterschiedliche Nachfolgemodelle in unterschiedlichen Lebensbereichen haben. Und das ist eigentlich bei vielen ganz normal. Ja. Und guckt mal bei euch selbst, wie es bei euch so ist, wie das in eurem Leben so aussieht. Was ich damit deutlich machen will, ist, jeder folgt irgendjemand oder irgendeiner Sache nach. Das müssen wir eigentlich nicht erfinden, es ist eigentlich nur die Frage, wem folge ich nach? Und Jesus hat hier was Tolles gesagt am Anfang des Markus-Evangeliums, am Anfang seines Dienstes. Da steht in Markus 1, Vers 14 bis 15 folgendes. Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das war die Kernbotschaft von dem, was Jesus weitergegeben hat. Die Kernbotschaft Jesu. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Verlasst den Weg, den ihr bis jetzt gegangen seid, geht einen neuen Weg, indem ihr an das Evangelium glaubt. Es gibt noch einen anderen Satz, den ich jetzt nur mal kurz so knapp zitiere. Da sagt Jesus, wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Das ist ein Satz, den finden wir an mehreren Stellen im Neuen Testament, in den Evangelien, den er bezüglich der Nachfolge gesagt hat. Wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Es gibt keine radikalere Aussage über das Christsein als solche Aussagen. Wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Das, was Jesus hier skizziert, zu viele S und Z und was, sind Kennzeichen von Jüngerschaft. Und dafür muss man jetzt nicht 10 Jahre Christ sein, um das zu leben, sondern das fängt am Punkt A an und hört mit unserem letzten Atemzug auf. Das macht Christsein aus. Und das, was da drin steckt, ist Veränderung. Nachfolge bedeutet Veränderung. Nachfolge ohne Veränderung gibt es nicht. Wenn du keine Veränderung brauchst, wenn du anfängst, Jesus nachzufolgen, dann bist du vorher schon perfekt gewesen. Von daher bedeutet Nachfolge Veränderung. Das ist ein Wesenszug. Es bedeutet, alte Wege zu verlassen. Ein Leben, in dem ich ohne Gott gelebt, gedacht, gefühlt, gelacht und gehandelt habe. Und mich auch nicht an seinen Worten, an seinen Geboten orientiert habe. Stattdessen versuche ich, einen anderen Weg einzuschlagen, indem ich lerne und auch daran Spaß habe, mit Gott zu lachen, zu denken, zu fühlen, zu handeln, zu entscheiden. Das ist Jüngerschaft. Und das ist ein Weg. Und das bedeutet Veränderung. Und er ist derjenige, der uns dazu die Gnade schenkt und dieses neue Leben. Ja, das ist nicht etwas, was wir aus eigener Kraft machen. Und seht es mir heute nach, ich bin ja eigentlich ansonsten ein sehr geschenk- und gnadenbetonter Mensch. Es geht heute auch um unsere Verantwortung. Und auch in dieser Reihe. Und ich versuche das aber beides immer in einer guten Balance zu halten. Er ist derjenige, wenn wir diesen Weg gehen, der uns mit seiner Liebe beschenken will, der uns da begegnen will. Deswegen steht da ja auch, wer sein Leben verliert, der wird das gewinnen, was Jesus für uns freigesetzt hat am Kreuz von Golgatha. Genauso wie Jesus sein Leben für uns gegeben hat, damit wir alles von ihm bekommen, geht es jetzt darum, dass wir unser Leben für ihn geben, damit wir auch alles von ihm erhalten und empfangen können. Fakt ist, es gibt ein klares Mit und ein klares Leben ohne Gott. Ein Leben mit und ein Leben ohne Gott. Und Veränderung ist dann die Folge. Die Frage an der Stelle zu diesem ersten Punkt ist, wie viel Nachfolge darf in meinem Leben sein? Wie viel Nachfolge darf in meinem Leben sein? Folge ich ihm zu bestimmten Uhrzeiten? Zu bestimmten Jahreszeiten? Ihr mögt diese Frage komisch finden. Ich habe manchmal, als ich Jugendlicher war, habe ich zu Gott gesagt, so, jetzt ist Urlaub, jetzt fahre ich ohne dich in Urlaub. Ich will Spaß haben. Ich will machen, was ich will. Ich weiß nicht, mir war bewusst, dass es Gott gibt. Und vielleicht war das ein oder andere Bild, was ich von Gott hatte, vielleicht auch etwas verschroben. Aber ich hatte auch Phasen, auch zwischen dem 9. und 13. Lebensjahr, wo ich Jesus faszinierend fand, wo ich Gott total interessant fand und auch Bibel gelesen habe und mich damit beschäftigt habe. Von daher war ich da etwas sensibilisiert. Da muss Gott irgendwas reingelegt haben. Ja. Aber genauso habe ich auch das andere erlebt, nämlich wo ich gesagt habe, jetzt bin ich alleine unterwegs. Das sind so Erfahrungen, die ich als Jugendlicher gemacht habe. Als Erwachsene verschwimmen solche Grenzen manchmal. Als Jugendlicher und Kind ist man da viel ehrlicher. Ja, das ist so mein Erleben. Deswegen die Frage, folge ich ihm zu bestimmten Uhrzeiten, an bestimmten Tagen, während der Gemeindeveranstaltung oder auch am Arbeitsplatz, in meinem Sexualleben, im beruflichen Umfeld, in der Familie. Nachfolge betrifft unser ganzes Leben. Das ist kein Teilzeit-Business. Ja, man kann Teilzeit als Pastor einer Gemeinde angestellt sein, aber man kann nicht Teilzeit bei Gott als Christ angestellt sein. Das ist auf Dauer eine fade Sache. Das wird Gott nicht zufriedenstellen und uns auch nicht auf Dauer. Ja. Ist auch nicht wirklich von Gott vorgesehen. Es gibt ein paar Bibelstellen, die man sich dazu im Neuen wie im Alten Testament mal zu Gemüte führen kann, was Gott so darüber denkt. Nachfolge betrifft also unser ganzes Leben und die Frage an uns ist, haben wir uns darauf eingestellt, dass Nachfolge Veränderung bedeutet? Oder was bedeutet Christsein für uns? Okay, wenn Nachfolge Veränderung bedeutet, ist die Frage, wie geht Gott davor? Das ist der zweite Punkt, die Notwendigkeit der Veränderung, die alte Saat in unserem Herzen. Da gibt es etwas in unserem Herzen, was eine alte Saat darstellt. Und da würde ich jetzt gerne mal den Christoph kurz zu interviewen, der ein besonders gutes Beispiel für alte Saat im Herzen. Nein. Genau, nimm du das mal. Ich brauche ein praktisches Beispiel für das, was ich so rüberbringen will. Und ich muss an euren Garten denken. Ihr habt jetzt in den letzten Monaten irgendwie ein besonderes Projekt im Garten gehabt.
Ja, wir hatten im Garten so ganz viele hässliche, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, so Tuvia oder ne, so die auf dem Friedhof immer stehen, diese Bäume. Und wir wollten die alle weghaben. Ja, und dann haben wir die alle weggemacht.
Okay. Hattet ihr ein Bild davon, wie es aussehen sollte?
Ja, wir wollten nur noch Wiese haben, damit wir im Garten nur noch Hasen mähen müssen und sonst nichts mehr machen müssen.
Sehr verständlich. Warum war das so wichtig, dass dann diese ganzen Pflanzen und Wurzeln da wegkommen?
Ja, gut, das war der zweite Punkt. Wir wollten diese hässlichen Friedhofsbäume da weghaben. Und, okay. Genau. Aber wir wollten halt keine Beete stattdessen, sondern
okay.
Lazy.
Ich habe das ja gesehen, da kamen ja ganz viele Wurzeln aus dem Boden raus und es war sehr gebirgig. War das notwendig, diese Wurzeln teilweise zu entfernen oder hätte man die einfach drin lassen können?
Nee, das wächst ja immer wieder nach, das Zeug, und dann muss man die Wurzeln entfernen und das war sehr viel Arbeit.
Okay, wie viele Stunden Arbeit habt ihr da rein investiert?
Ja, erstmal haben wir die abgesägt, die Bäume, und entastet und dann haben wir das Holz klein gesägt. Und dann brauchten wir eine Fräse. Da fräst man so im Boden die ganzen Dinger weg. Das ist richtig gefährlich, weil das ist so eine so eine Scheibe, die sich dreht. Und ja, genau. Und dann hat man da so riesen Löcher im Boden. Und dann danach haben wir einen Bagger da gehabt, der das alles gerade gezogen hat.
Okay, super. Und genügend Hilfe habt ihr auch gehabt?
Ja.
Gut, Dankeschön. Ja, ne, da darf man schon mal klatschen, so viel Arbeit. Wer hat da so laut geklatscht? Das ist mein Job. Ja, schönes Beispiel für das, was Gott in unserem Leben machen will, für das, was Gott auf dem Weg der Nachfolge tun will in unserem Leben. Wenn wir uns Gott zuwenden, Jesus in unser Leben einladen, dann ist es so, dass wir eine Menge komische Bäume in unserem Leben stehen haben. Manche sind auch schön, aber auch komische Bäume. Und wo diese ganzen alten Wurzeln auch irgendwie noch unter der Oberfläche einfach vorhanden sind. Und diese Geschichte war ganz wichtig. Wenn diese Wurzeln weiter vorhanden sind und nicht ausgerupft werden, dann werden sie immer wieder hervorsprießen. Ja, ich kenne das aus unserem eigenen Garten. Das macht keinen Spaß. Und das war jetzt ein besonders schönes Beispiel, weil ich das so vor Augen hatte. Ja, was das bedeutet, das aus so einer ganzen Gartenfläche herauszuziehen, ist richtig heavy. Ja. Und diese Wurzeln möchte ich mal vergleichen mit den Werten und Überzeugungen, die in uns sind, die uns manchmal gar nicht so richtig bewusst sind, weil vieles läuft durch Erziehung, die sehr vielfältig stattfindet, durch Familie, durch Medien, durch Schule, durch wen auch immer. Das sind so Werte und Überzeugungen, die in unserem Herzen drin sind. Das ist diese alte Saat, wie ich das eben beschrieben habe, oder Sachen, die auch wie Wurzeln in unserem Herzen sind, die dann auch ihre Blüten treiben, ja, wo Bäume draus entstehen können, unterschiedlichste Pflanzen und Gewächse, je nachdem, was es ist, ja. Aber es ist etwas, was in unserem Herzen da ist. Und das andere, was dann daraus entsteht, wenn es sichtbar wird, sind dann unsere Verhaltensweisen, das sind unsere Entscheidungen, das sind unsere Worte, die wir sagen. Ja? Manches läuft so innerlich ab und manches wird dann sichtbar. Und das ist das, wo Jesus dran will. Er will an die Wurzeln. Er will an unser Herz. Er will dahin, wo die Saat gesät worden ist, in unserem Herzen, in unserem Gewissen. Ja, da sitzt das Entscheidungspotenzial, die Gedanken, die uns bewegen in irgendeine bestimmte Richtung, zu irgendwelchen Handlungen, da will Jesus dran, an unser Herz. Und wir lesen das in Matthäus 15, Vers 15 bis 20. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, erkläre uns dieses Gleichnis. Jesus aber sprach, seid denn auch ihr noch unverständig? Begreift ihr noch nicht, dass alles, was zum Mund hineinkommt, in den Bauch kommt und in den Abort geworfen wird, also ins Klo? Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung. Das ist's, was den Menschen verunreinigt. Aber mit ungewaschenen Händen zu essen, das verunreinigt den Menschen nicht. Jesus versucht hier, den Leuten, mit denen er da in dem Moment zusammen ist, deutlich zu machen, worauf es wirklich ankommt. Und Jesus sagt, es geht letzten Endes ums Herz, weil da die Quelle dessen ist, was Gott gefällt oder was Gott nicht gefällt. Ja? In unserem Herzen, symbolisch so die Mitte unseres Lebens, da wo unsere Überzeugungen und Werte und so weiter angesiedelt sind. Im Herzen will Jesus etwas tun. Und im Herzen entsteht das, was die Bibel Sünde nennt, wo wir Dinge tun, die an Gott vorbeiführen, wo wir falsche Wege gehen. Das heißt, Nachfolge fängt nicht damit an, dass du Gemeindemitglied wirst. Nachfolge fängt in deinem Herzen an. Und wenn du dann Gemeindemitglied wirst, freuen wir uns alle. Egal, ob man jetzt neu ist oder 10 oder 20 oder 30 Jahre oder 40 schon dabei ist, entscheidend ist, was hier im Herzen abläuft. Es ist ein riesengroßer Unterschied, regelmäßig den Gottesdienst zu besuchen, worüber ich mich freue, wenn alle da sind. Oder im Herzen unterwegs zu sein mit Jesus. Und die eigenen Entscheidungen, Gedanken, Gefühle, Handlungen mit Gott abzugleichen und Gott darin einzuladen. Und da will Gott dran. Ja? Er will die alte Saat aus unserem Herzen entfernen. Und ich möchte, dass wir sensibel dafür werden, dass auch wenn wir mit Gott unterwegs sind, wir noch nicht perfekt sind. Der neue Mensch, den Gott uns gegeben hat, darauf komme ich später, ist nicht heute das Thema, Der ist von Gott geschenkt, der ist super drauf. Ja? Aber wir erleben immer wieder in unserem Leben, dass da noch die alte Saat irgendwie am Start ist. Ja? Diese alten Wurzeln, die unter der Erdoberfläche noch ihr Unwesen treiben und hier mal rauskommen und da mal rauskommen, dann hackst du sie hier weg, dann kommen sie an einer anderen Stelle wieder raus. Solange die Wurzeln von diesem alten Leben teilweise noch da sind, werden wir ein Problem haben. Und ich betone das deswegen, weil wir manchmal dazu neigen, nur die Bäume, die Oberfläche irgendwie abzuhauen, Verhaltensweisen zu bearbeiten oder uns zu zwingen, ich drücke das mal so ein bisschen platt aus, anders zu denken, anders zu fühlen oder was weiß ich. Das ist nicht Gottes Art. Gott stutzt uns nicht irgendwie zurecht, sondern Gott will die alte Wurzel ziehen. Deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen. Deswegen hat er sein Leben für uns gelassen, damit diese alte Wurzel mit ihm ins Grab geht und wir etwas Neues von ihm empfangen können. Und an der Stelle findet Nachfolge statt und das bedeutet Veränderung. Und die Frage ist, bin ich mir dessen bewusst, dass ich Veränderung brauche als Mensch? Ist mir bewusst, wo diese alte Saat in meinem eigenen Herzen unterwegs ist? Und Beispiele dafür, da will ich jetzt gar nicht spezielle Sünden nennen, sondern ich glaube, dass das noch ein bisschen tiefer geht. Es geht um meinen persönlichen Unglauben. Da, wo ich Gott nicht vertrauen kann. Da, wo ich gegen Gott rebelliere, wo ich nicht will, dass sein Wille geschieht. Ganz ehrlich, ich rede da echt auch von mir selber. Wir singen diese tollen Lieder, die wir hier im Gottesdienst haben. Und auch gerade dieses Lied, bin ich ganz ehrlich, ich singe es auch selber gerne, selbst wenn ich es geschrieben habe, weil der Text eigentlich vom Vater unser herkommt. Ja? Dein Wille soll geschehen, deine Heiligkeit erfülle mich, deine Gegenwart empfange ich. Das ist so tief, da hängt für mich so viel dran an diesen Geschichten, aber ganz ehrlich, wir können es auch einfach singen. Ohne, dass es uns in den Tiefen unseres Lebens, da, wo die wirklichen Veränderungen stattfinden, ohne dass da irgendwas passiert. Schöne Grüße. Und deswegen möchte ich diesen Punkt so betonen, da kann trotzdem noch was in unserem Herzen drin sein, wo wir, wenn wir aus dem Gottesdienst rausgehen, in unserem Alltag unterwegs sind, eigentlich doch sehr stark mit unserem eigenen Unglauben konfrontiert werden. Oder mit unserem Unwillen gegenüber Gott. Dass wir nicht wollen, was er will. Das kann der doch nicht wollen. Und Gott ist da geduldig, aber trotzdem auch sehr straight. Ja, also er ändert seine Meinung nicht. Auch wenn wir das doof finden, an den Punkten, wo wir Stress mit ihm haben. Und dann wartet er so lange, bis er uns irgendwie abholen kann und uns begreiflich machen kann, dass alles, was er für uns will, gut ist. Da komme ich mal auf den Eindruck von vorhin zurück. Ja? Alles, was Gott für uns will, ist gut. Und deswegen denke ich, ist es auch gut, unsere innerliche Rebellion gegen Gottes Willen, unsere Unabhängigkeit, unseren Egoismus immer wieder abzulegen. Ich glaube, dass das Nachfolge ausmacht. Und dass an der Stelle immer wieder Veränderung passieren kann in unserem Leben. Es geht um die tiefen Schichten unseres Lebens. Ja. Brauche ich Veränderung? Mein Nachbar schon, also der, der gerade neben dir sitzt oder die. Ganz besonders, Herr, schenke ihr Erkenntnis oder ihm, dass er es endlich einsieht. Brauche ich Veränderung? Ich glaube, dass wir uns echt überschätzen, wenn wir von uns denken, dass wir keine Veränderung brauchen, gerade wenn wir schon länger so als Christ unterwegs sind, ne? Weil wenn wir das behaupten, dann behaupten wir, dass wir keine Sünde mehr haben. Das wäre schön. Ja, also ich würde das sehr begrüßen. Ich stelle persönlich bei mir und auch bei vielen anderen fest, dass das wohl nicht der Fall ist und dass wir immer wieder auch auf die Gnade Gottes angewiesen sind und Veränderung brauchen. Und wenn wir so denken sollten, dann nochmal Römer 12, Vers 2. Da schreibt Paulus an die Römer: Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, also Denkens auch, Haltung, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das ist eine ganz wichtige Sache, die Paulus uns da ins Stammbuch schreibt, wo ich glaube, dass Gott mit uns da immer wieder unterwegs sein will. Ja? Passt euch nicht diesem Weltlauf an, also dem Denken dieser Welt. Das heißt nicht, dass die Welt nur schlecht ist oder alles, ja, aber prüft. Ja? Sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Lasst es zu, dass Gott durch seinen Heiligen Geist an diese alten Wurzeln dran geht und sie rauszieht, damit er was Neues reinpflanzen kann. Das ist das, was die Bibel da ganz klar schreibt, und das ist Nachfolge. Ja? Ganz klar. Und deswegen, Nachfolge bedeutet Veränderung. Nachfolge ohne Veränderung landet in einem religiösen Christsein. Was religiös und fromm aussehen kann, aber wo die Kraft fehlt. Und hier benutze ich mal die Worte Jesu. Wo die Kraft fehlt. Und in 1. Johannes 1, Vers 8 lesen wir dann noch zu dieser Selbstüberschätzung, also wenn wir meinen, wir bräuchten jetzt nicht mehr so viel Veränderung. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wer will da diskutieren? Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dass wir keine Veränderung mehr brauchen, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht uns. Es würde ja keiner behaupten. Ja, das bin ich fest von überzeugt. Keiner von uns würde behaupten, dass er oder sie keine Sünde mehr hat. Aber wozu wir neigen, ist sowas wie moralische Schwerkraft oder geistliche Schwerkraft. Wir dümpeln dann manchmal so dahin und werden selbstgefällig. Und eigentlich, ganz ehrlich, Veränderung macht auch keinen Spaß. An vielen Stellen. Es gibt ja diese Situation, wo wir es uns sehnlichst wünschen. Und manchmal passiert es dann trotzdem nicht. Aber es gibt auch die anderen Bereiche, wo wir denken, das will ich aber auch überhaupt nicht. Und dazwischen spielt sich dann noch ganz vieles ab. Fakt ist, wir müssen uns fragen, brauche ich Veränderung? Und da nochmal der Gedanke, unser Herz ist das Kampffeld. Das Erste, was man sieht, sind unsere Verhaltensweisen, unsere Worte und so weiter. Aber das Herz, tief drin. Das ist unser Kampffeld. Ja, es wird sichtbar, dieses Kampffeld im Bereich von Zeitgestaltung, Familie, Beruf, Geld, Sexualität und so weiter. Aber das, worum es eigentlich geht, der Kampf, da geht es um dieses, um einen Kampf zwischen unterschiedlichen Werten. Ganz ehrlich, also wenn ich mal vergleiche, was mir früher als Teenie im Bereich Sexualität wichtig war und was ich mittlerweile so als Christ gelernt habe, wie Gott über Sexualität denkt, dann muss ich sagen, wow, das geht viel tiefer, was Gott da drauf hat. Ja? Das mag vielleicht nicht jedem Freiheitskämpfer so schmecken, aber langfristig ist es besser. Ich verrate euch jetzt nicht, was ich als Jugendlicher über Sexualität gedacht habe. Aber eins, Aisha sagt, wollen wir auch nicht wissen. Weiß die Aisha aber. Eins kann ich euch sagen, ich hatte viele Jahre damit zu kämpfen, diese alte Saat aus meinem Herzen rauszukriegen. Obwohl ich es tierisch wollte. Ich wollte sowas von wie Gott denken und fühlen und handeln und was weiß ich. Und ich habe diesen Kampf in meinem Herzen gehabt. Einfach weil die alte Saat da war. Aber Gott geht da rein. Wenn wir nicht aufhören, ihn zu suchen, geht Gott da rein. Es ist ein Kampf zwischen unterschiedlichen Werten und Überzeugungen, ein Kampf zwischen meinem Willen und Gottes Willen und letzten Endes ein Kampf zwischen Glauben und Nichtglauben. Vertraue ich ihm oder vertraue ich ihm nicht? Und am Ende bleibt halt die Frage, sehe ich meinen eigenen Veränderungsbedarf? Wir können also einen schönen christlichen Rasen in unserem Lebensgarten anlegen. Das sieht an der Oberfläche dann richtig toll aus. Und trotzdem bahnen sich die alten Wurzeln unter dieser Rasenfläche ihren Weg und kommen mal hier, mal da, mal dort raus. Ja. Und deswegen ist es nötig, dass wir Veränderung erleben. Nachfolge bedeutet Veränderung. Wie können wir jetzt an die alten Wurzeln drankommen? Das ist der letzte Punkt. Und da geht es darum, den Boden für Veränderung vorzubereiten. Und damit verbunden ist die Frage, bin ich bereit, mein Herz für diese Veränderung vorzubereiten. Wir wünschen uns ja manchmal, dass Veränderung eigentlich von außen geschieht. Gott soll das machen. Und da steckt ja auch 50% Wahrheit drin. Ja? Gott will das auch machen. Weil Gott weiß, dass er der Einzige ist, der uns wirklich verändern kann. Und das ist auch das, was ich eigentlich am liebsten betone. Aber Fakt ist, er macht es nicht ohne uns. Weil er eine Partnerschaft, eine Beziehung mit uns sucht und nicht Marionetten, die er so hin und her tanzen lassen kann, sondern er möchte mit uns als Menschen Kontakt haben und uns verändern. Und deswegen benehmen wir uns auch manchmal so wie, wasch mir den Pelz, in Klammern bitte schnell, aber mach mich nicht nass. So, und der Hosea sagt da Folgendes zu, Hosea Kapitel 10, Vers 12. Sät euch Gerechtigkeit, erntet nach dem Maß der Gnade, pflügt einen Neubruch, denn es ist Zeit, den Herrn zu suchen, bis er kommt und euch Gerechtigkeit regnen lässt. Das spricht der Hosea in eine Situation rein in Israel, wo Israel nicht so gut unterwegs war. Und dann sagt er, mach das und Gott wird das machen. Und das, was die machen sollten, war eigentlich jetzt nicht sehr viel. Den größeren Teil hatte Gott auf seiner Seite und den wollte er tun. Er hat immer wieder reingesprochen, er hat es verheißen, dass er mit seinem Segen, mit seiner Liebe, mit seiner Gnade das Land überschütten will und ganz praktische Segnungen auch schenken will. Und das gilt für uns heute genauso. Wir haben, um es mal biblisch zu zitieren, die größten Verheißungen, die es geben kann, dass wir Gottes Liebe und Leben erleben können im Überfluss. Aber es gilt halt auch solche Bibelstellen zu beobachten, die heißen dann im Neuen Testament etwas anders, nämlich befleißigt euch in der Gnade, Zitat Petrus. Aber ich möchte mal das hier nehmen. Was ist unser Anteil daran, unser Herz dafür vorzubereiten, damit diese alten Wurzeln gezogen werden können, damit neue Saat reinkommen kann? Unser Anteil ist das Säen. Sät euch nach Gerechtigkeit, ja, oder sät euch Gerechtigkeit. Das heißt, dass wir uns nach dem orientieren, was vor Gott richtig ist. Nicht unserer Meinung nach richtig ist, sondern vor Gott. Es gibt eine menschliche Gerechtigkeit, Es gibt staatliche Gerechtigkeitsvorstellungen, philosophische, und es gibt eine göttliche Gerechtigkeit. Und wir sollen uns nach dem orientieren, was vor Gott richtig ist. Und diese Orientierung fängt im Herzen an und drückt sich dann irgendwann praktisch aus. Und ich möchte an der Stelle einfach mal, weil wir am Anfang der Predigtreihe sind, dafür werben, dass wir Gottes Gedanken durch Gebet, durch Bekenntnis in unser Herz hineinsehen. Ja, wenn wir das wollen. Und dadurch anfangen, den Boden aufzulockern, dass wir seine Gedanken in unser Herz säen. Seine Liebe, aber auch seine Herausforderung. Dass wir pflügen, ja, das ist auch unser Anteil. Ich bin jetzt nicht so der Landwirt, aber beim Pflügen geht es ja darum, den Boden aufzulockern, damit die neue Saat reinkommen kann und dann sich besser setzen kann und dann auch aufgehen kann. Hier möchte ich einfach nur mal diesen Gedanken mit reinbringen. Es geht darum, Gott zu suchen, seine Gegenwart in unser Herz hineinzulassen und ihn immer wieder bitten, in unserem Leben zu wirken und seine Herrlichkeit in uns freizusetzen, seine Offenbarung zu schenken, seine Gnade in uns wirken zu lassen. Es hat viel, dieses Pflügen und Suchen hat viel damit zu tun, dass wir Gott suchen, dass wir beten, dass wir ihn anbeten. Das ist eigentlich nicht viel. Aber wenn wir es wirklich machen wollen, dann kostet es Zeit. Weil meine Erfahrung die ist, es gibt ein paar Bonbons, die schenkt uns Gott mit einem Schnips. Aber es gibt auch diesen Punkt, wo Gott möchte, dass wir uns wirklich auf den Weg machen und ihn suchen, um seinetwillen, damit sein Wille in uns geschieht. Das kriegen wir nicht zum Vorzugspreis. Der Vorzugspreis liegt schon darin, dass Jesus sein Leben dafür gegeben hat, damit wir es erleben können. Und er möchte, dass wir ihn suchen, koste es, was es wolle. Das ist Nachfolge. Und an der Stelle fängt Veränderung an. Ich möchte an der Stelle echt ganz deutlich dagegen reden, dass wir es billig haben wollen. Das sieht Gott uns nicht nach. Dann wartet er, bis wir bereit sind, ihn zu suchen, koste es, was es wolle. Das ist so. Auf dem Weg, wo wir Gott dann um Veränderungen bitten für uns oder für andere, neigen wir dann manchmal dazu, uns entmutigt zu sein, weil es noch nicht passiert ist, oder uns selbst zu bemitleiden, all die ganzen Geschichten gegen Gott auch aufzustehen, zu fragen, warum nicht? Ablegen. Auf dem Weg gilt es, diese Gedanken in Gottes Hände zu legen und zu merken, er will uns und er möchte, dass wir ihn wollen. Darum geht's. Ich sage nicht, dass wir es mit menschlicher Kraft bekommen. Ich sage, dass wir es nicht billig bekommen. Das ist ein Unterschied. Es geht darum, sich komplett echt auf Gott auszurichten. Da bin ich genauso herausgefordert wie jeder, der jetzt hier sitzt. Unser Anteil ist säen, pflügen, suchen. Und er will dann seinen Teil tun, seine Gnade reinschenken. Und ich musste so daran denken, wie das ist, wenn eine Frau schwanger ist und dann Ehepaar so die ganzen Vorbereitungen trifft. Ich habe das noch so vage im Hinterkopf, wie das bei uns war. Und es macht einfach Spaß, sich darüber Gedanken zu machen. Ja, was für ein Kinderbett braucht man? Wie viel Knete hat man, um einen Kinderwagen zu kaufen? All die ganzen Sachen so zu besorgen, die man braucht, um einem Baby einen schönen Lebensstart zu geben. Ja. Das Baby ist noch nicht da, aber man macht alles Mögliche, um das irgendwie möglich zu machen. Unter Umständen baut man sogar ein Haus, damit das Kind irgendwo reinpasst. Ja, obwohl die immer so klein sind am Anfang. Aber gut, man braucht ja trotzdem Zimmer. Und also man macht eine ganze Menge. Und irgendwann ist dann auf einmal das Baby da. Man hat seine ganzen Vorbereitungen getroffen und dann ist das Baby da. Und genauso ist Gott. Er möchte, dass wir ihn suchen, uns auf den Weg machen, wirklich seine Veränderung in unserem Leben wollen. Ihm nachfolgen wollen. Und dann schenkt er da seine Gnade rein. Und dieses Investment, sag ich mal, das kannst du nicht in Zeit messen. Das geht letzten Endes unser ganzes Leben. Wie viel wollen wir von Gott? Bin ich bereit, mein Herz für Veränderung vorzubereiten? Dann gilt es, Altes loszulassen und Neues hineinzulassen. Mein Wunsch, sowohl für die heutige Predigt als auch für die nächsten, ist, einfach, dass Gott mit seinem Geist, mit seinem Wort, mit seinen Gedanken an unseren Herzen irgendwie arbeiten kann und uns tiefer erden kann, tiefer in unser Herz hinein kann. Dass die alten Wurzeln am Ende mit Leichtigkeit rausgenommen werden können. Aber Gott braucht unsere Bereitschaft, weil Gott liebt dich. Und weil Gott dich liebt, möchte er dein Ja. Und zwar ein großes Ja. Was wir brauchen, um diesen Weg dann zu gehen, ist eine klare Vision für das, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen und Veränderungen zu erleben. Wir brauchen einen absichtsvollen Plan. Wir brauchen die richtigen Werkzeuge. Wie geht es denn? Ja, was hat Gott uns da gegeben? Und letzten Endes Gottes Gnade und Kraft. Und Gott lädt uns ein auf diese Reise mit ihm. Und es ist eine tolle Reise in seinem Reich, weil er da tolle Sachen vorbereitet hat. Ja. Aber es wird uns auch alles kosten. Vater, ich möchte dir danken, dass du echt was Gutes vorbereitet hast, dass du tolle Sachen mit uns machen willst. Ich danke dir, dass du uns berufen hast, deinem Sohn ähnlicher zu werden. Und Jesus, ich möchte dir danken, dass du dein Leben dafür gegeben hast, dass wir dir ähnlicher werden können, dass wir Gemeinschaft mit dem Vater haben können. Ich möchte da wirklich für danken. Und ich bete, dass du uns tiefer begegnest, immer tiefer, dass wir entdecken, wie du bist und dass wir auch entdecken, wo wir dich noch reinlassen können in unserem Leben, wo es gilt, alte Wurzeln zu ziehen. Komm, Heiliger Geist, und tu du dieses Werk in uns. Danke, Vater.